Trat ins Jenseits. Wir Menschen, wir haben 5 Sinne. Wir können sehen, wir können hören, wir können fühlen, wir können riechen und wir können schmecken. Und dadurch können wir unsere Umwelt wahrnehmen, dadurch können wir uns orientieren, dadurch können wir verstehen, was uns umgibt. Und aus der Kombination von Wahrnehmung und Erfahrung bekommen wir erst so ein Gefühl dafür, wie die Welt um uns herum funktioniert. Denn wie etwas riecht, wenn es verbrannt ist, können wir ja wirklich nur aus Erfahrung wissen. Dazu muss man etwas Verbranntes ja schon einmal gerochen haben. Auch unsere Seheindrücke brauchen eine Deutung. Was ist schön, was ist hässlich? Wir werden geprägt durch unsere Umwelt. Es ist ja sowieso ganz interessant, wie sich das Schönheitsideal im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Wenn man die Bilder von Peter Paul Rubens anschaut, die Gemälde, dann muss es damals offenbar ein völlig anderes Schönheitsideal gegeben haben. Zumindest wenn man sieht, wie üppig die jungen Damen da sind im Vergleich zum Schönheitsideal von heute. Wir brauchen also die Kombination aus unseren 5 Sinnen und den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, um die Welt um uns herum zu erfassen. So haben wir in etwa eine Vorstellung, wie weit Guatemala von meinem Heimatort entfernt ist. Obwohl wir eventuell oder sehr wahrscheinlich noch nie in Guatemala waren. Aber wir sagen dann, wir haben so ein Gefühl, wir haben ein Gefühl dafür, dass es ganz schön weit weg ist. Aber das kommt auch aus unserem Erfahrungshintergrund. Wir haben gehört, dass die Milchstraße Millionen Lichtjahre entfernt liegt. Also ein Lichtjahr ist der Weg, den das Licht in einem Jahr zurücklegt, mit Lichtgeschwindigkeit logischerweise. Und die Milchstraße liegt also Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und das, obwohl die Erde ein Teil dieser Galaxie ist. Das ist wirklich echt schwer vorstellbar. Und noch schwerer vorstellbar ist, dass es noch ja unheimlich viele andere Galaxien gibt. Vielleicht ist der Kosmos ja unendlich. Und wenn er nicht unendlich ist, was kommt danach? Unendliches, unüberschaubares Nichts? Ich gebe zu, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Hier haben wir ein Problem mit unseren 5 Sinnen, unserer Erfahrung und unserer Logik, etwas abzubilden, was es doch tatsächlich gibt. Niemand von uns wird bestreiten, dass die Ausmaße des Universums in etwa in dieser Größenordnung liegen, weil das sagt uns, das sagen uns unsere 5 Sinne im Zusammenhang mit Erfahrung, mit Wissenschaft, mit Technologie. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es mehr gibt, als wir mit unseren 5 Sinnen erfassen können. Dass es mehr gibt, als wir verstehen können. Vielleicht sogar mit dieser These, dass wir mehr als 5 Sinne haben. Denn irgendwie nehmen wir ja auch noch ganz andere Eindrücke auf, die wir weder schmecken können, noch dass wir sie ertasten können. Und doch nehmen wir sie wahr. Zum Beispiel mein Ehepartner kommt nach Hause. Und wir empfinden, ich empfinde, dass irgendwas nicht stimmt. Kommt zur Tür rein und es ist eine Atmosphäre und man sagt, oh, oh. Wir fragen nach und bekommen die Antwort, nichts, was soll denn sein? Ich weiß nicht, wem das bekannt vorkommt. Alles in Ordnung. Wenn wir unserem Gefühl nachgehen, wird sich aber später herausstellen, dass unser Empfinden uns nicht getäuscht hat. Da war was. Habe ich das gerochen? Habe ich das gesehen? Habe ich das gehört? Vielleicht von allem ein bisschen. Aber offenbar haben wir mehr Sinne und können mehr wahrnehmen, als wir das so gemeinhin denken. Wir sagen, Gefühle täuschen. Vor allen Dingen Männer sagen das. Frauen leben damit, ja, sind nach meiner Wahrnehmung sehr ausgezeichnet, dass sie auf ihr Gefühl hören und damit auch irgendwie immer richtig liegen. Männer versuchen zu erklären, versuchen logische Zusammenhänge festzustellen und darzulegen und sagen, das muss so sein, ist es aber nicht. Aber wir sagen oft, Männer wie Frauen, Gefühle täuschen. Ich sage, nein, Gefühle täuschen nie. Wir liegen bloß falsch, weil wir aus unseren Gefühlen die falschen Schlussfolgerungen ziehen, weil wir das, was wir wahrnehmen, nicht wahrhaben wollen, weil wir versuchen, uns die Welt schön zu reden, anders zu reden, weil wir versuchen, es irgendwie umzudeuten, dass es für uns erträglicher wird. Wir bauen uns selbst eine Illusion. Und dann glauben wir dieser Illusion und meinen, das wären unsere Gefühle, die uns trügen. Nein, unsere Gefühle liegen erstaunlich richtig und kommen erstaunlich gut auf den Punkt. Wir müssen nur lernen, auf unser Gefühl zu hören. Wir müssen dieses ganze Dickicht aus Erfahrung, aus Vorurteilen, aus Ablehnung, aus Negierung mal durchdringen und einfach mal probieren, was passiert denn, wenn ich meinem Gefühl nachgehe. Was passiert denn, wenn all das, was ich mir schön geredet habe, was ich umgeredet habe, was ich umgedacht habe, um damit irgendwie zurechtzukommen, wenn ich all das mal zulassen würde, was wäre dann mit mir? Wie viel mehr könnte ich wahrnehmen? Ich habe neulich die Geschichte gehört von einem jungen Ehepaar, das eine neue Wohnung sucht. Sie kommt in eine Wohnung, alle Eckdaten stimmen, Größe, Preis, Lage, alles ist so, wie sie sich gewünscht haben. Aber bei der Besichtigung haben sie kein gutes Gefühl. Umgekehrt, die eigentlich überhaupt nicht ideale Wohnung ruft aber bei der Besichtigung ein gutes Gefühl hervor. Und tatsächlich, sie sind ein halbes Jahr später umgezogen. Sie sind noch einmal umgezogen, weil das Gefühl sie nicht getäuscht hat. Es war die ideale Wohnung, aber als sie dort lebten, war einfach dieses gesamte Paket von Umfeld, von Mietern, von Wohnung, von Geräuschkulisse und was alles noch zusammenkam, war dieses ganze Paket so, dass es für sie nicht erträglich war. Sie sind nach einem halben Jahr wieder umgezogen in die Wohnung, die eigentlich auf dem Papier gar nicht so ideal aussah. Oder wer kennt es nicht? Déjà-vu nennen wir es. Eine Erinnerungstäuschung, eine Bekanntheitstäuschung. So erklären wir das doch, das muss irgendwie, da spielt uns unser Gehirn einen Streich. Und doch kommen wir vielleicht einmal an einen Ort, an dem wir definitiv noch nie waren. Und sagen, irgendwie kommt mir ja alles bekannt vor. Oder wer es schon einmal erlebt hat, man ist in einem Gespräch und man ist irgendwie auf die unerwartete Wendung vorbereitet, die dieses Gespräch dann plötzlich nimmt. Wir sagen dann, das habe ich irgendwie geahnt. Vielleicht sogar noch mehr. Das habe ich vorher gewusst. Ich wusste, dass das so kommt. Da denken wir, ja Mann, der schneidet aber wieder auf. Der haut ja ganz schön auf den Putz. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Der haut ganz schön auf den Putz. Aber er beschreibt etwas, was er tatsächlich so erlebt hat. Fakt ist, wir nehmen mehr wahr, als unsere fünf Sinne und unsere Erfahrung eigentlich ermöglichen wird. Und ich wage diese These und behaupte steif und fest, wir Menschen haben einen Draht ins Übersinnliche. Das klingt nun so hoch und so ja, irgendwie mysteriös, ich möchte es ein bisschen runterholen. Wir Menschen können mehr wahrnehmen, als unsere fünf Sinne wahrnehmen. Und übersinnlich ist für uns alles, was sich mit unseren fünf Sinnen nicht greifen, nicht aufzeichnen, nicht sensibilisieren lässt. Übersinnlich, mehr als unsere Sinne hergeben. Ja, ich würde sogar sagen, wir Menschen haben einen Draht ins Jenseits. Also in das, was jenseits unserer Vorstellungskraft ist, was jenseits unserer Erfahrung liegt, was auch jenseits unserer Lebenswirklichkeit liegt, was wir wirklich so nicht sehen und wahrnehmen können. All das, was jenseits unserer Vorstellungskraft liegt, können wir doch wahrnehmen. Denn es ist interessant, die Unendlichkeit des Universums, irgendwie konnten wir sie wahrnehmen, auch wenn wir sie nicht verstehen und schon gar nicht nachfühlen können. Jeder Mensch ist auf der Suche nach Dingen, die außerhalb seines Einflusses liegen. Ich weiß, wir sind schon sehr damit beschäftigt, die Dinge, die wir ändern können, zu ändern, die Dinge, die wir erreichen können, zu erreichen. Aber unsere tiefe Sehnsucht liegt dort, wo unser Einfluss, unsere Möglichkeiten fehlen. Wir denken manchmal, man müsste das Glück beeinflussen können, aber doch können wir es so wenig beeinflussen, dass wir glücklich sind und da ändern auch die Unmengen von Ratgeberbüchern nichts daran, weil irgendwie scheinen die Rezepte immer bei allen zu funktionieren, bloß bei mir nicht. Wir haben Sehnsucht nach Dingen, die außerhalb unseres Einflusses liegen. Und wir nennen diese Dinge Glück. Wir nennen sie Hoffnung. Wir nennen sie Liebe. Kann man Liebe machen? Leider ist unser Einfluss auf diese Dinge, die irgendwie so ganz in unserem Fokus sind, denn welcher Mensch möchte denn gern unglücklich sein, ungeliebt, hoffnungslos? Das beschreibt doch alles eine Lebenssituation, die alles andere als schön ist. Aber wir haben leider keinen Einfluss auf diese Dinge. Und deswegen versuchen wir, unsere Sehnsucht nach dem Übersinnlichen durch sinnliche Reize zu betäuben. Deswegen versuchen wir, so viel wie möglich mit unseren fünf Sinnen wahrzunehmen und zu konsumieren, damit die Sehnsucht nach dem Übersinnlichen, nach dem Nichtgreifbaren nachlässt. Sexuelle Befriedigung, statt geliebt zu werden. Streben nach Erfolg, statt Hoffnung zu haben. Materielle Dinge, statt Glück. Ein junger Mann kauft sich ein neues Auto, um den Schmerz einer gescheiterten Beziehung zu verdrängen, als könnte ein Auto die geliebte Frau jemals ersetzen. Aber sind wir nicht alle irgendwie so? Also wir versuchen, mit etwas Materiellem, etwas Greifbarem, etwas Sinnlichem, die Sehnsucht nach dem Übersinnlichen zu verdrängen. So sind wir auf der Suche. Aber oftmals wollen wir es gar nicht zugeben. Ich kenne das ja auch von mir. Aus Angst, wir könnten wieder einmal enttäuscht werden. Aus Angst, wir könnten uns lächerlich machen, dass da immer noch so ein armer Idiot ist, der an die Liebe glaubt. Jemand, der noch Hoffnung für seine Zukunft hat. Jemand, der eines Tages glücklich sein will. Irgendwie tun wir die Dinge verdrängen und sagen, gut, uns macht schon ein Urlaub glücklich oder andere Dinge. Aber wir können die übersinnlichen Dinge nur wahrnehmen, wenn wir aufhören, sie mit sinnlichen Dingen zu verdrängen und sie abzudecken. Und der Misserfolg unserer Suche erliegt in der Verdrängung begründet. Dass wir das Glück, dass wir die Hoffnung, dass wir die Zuversicht, dass wir die Liebe so selten bis gar nicht finden, liegt darin, dass wir den wahren Grund unserer Suche ganz nach hinten gedrängt haben. Wir denken, wenn wir glücklich sind, haben wir den Sinn unseres Lebens erfüllt. Wenn wir Hoffnung haben, dann haben wir eine Zukunft. Eigentlich suchen wir Menschen nach Gott. Und wir suchen ihn nicht als höheres Wesen, als moralische Instanz. Wir suchen ihn nicht als Beherrscher, sondern wir suchen ihn als Gegenüber. Wir suchen Gott nicht in Form irgendeiner Religion. Wir suchen Gott nicht, damit wir irgendetwas glauben, woran irgendetwas haben, woran wir glauben können, damit wir überhaupt noch einen Glauben haben. Wir suchen Gott als Partner, als Gegenüber, als jemand, mit dem wir zusammen sein können. Wie wir Menschen eine unstillbare Sehnsucht nach einem Partner haben, wo wirklich die Menschen in einer ganz krassen Minderheit sind, die sagen, ich lebe lieber allein. Und die meisten Leute umgetrieben sind, sagen, ich möchte nicht allein sein, ich kann nicht allein sein. Ich brauche einen Partner, mit dem ich mein Leben verbringe oder auch einen Abschnitt meines Lebens. Keiner ist gern allein. Vor allen Dingen deswegen, weil wir uns erst dann als komplett empfinden. Wir sprechen ja auch, wenn wir über Partnerschaft reden, über die bessere Hälfte. Nun tun wir das mit einem Augenzwinkern und halten uns, während wir das aussprechen, selbst für die bessere Hälfte. Aber mit der Hälfte, das kommt schon so ungefähr hin. Ich bin nur halb, ich bin unfertig ohne meinen Partner, ohne mein Gegenüber. Und so ist es auch. Wir werden uns erst als komplett, als rund empfinden, wenn wir Gott gefunden haben. Und bitte noch einmal, nicht wenn ich mich religiös gebe. Nicht, wenn ich eine Religion gefunden habe, etwas, woran ich glauben kann, eine höhere Instanz als mich selbst, sondern wir suchen von ganzem und tiefstem Herzen Gott. Leider gibt es aber so viele Vorstellungen, Bilder und Vorurteile, dass wir uns gar nicht sicher sind, ob wir das wirklich wollen. Weil durch diese übersinnlichen Erfahrung, Gott zu begegnen, mit Gott zusammen zu sein, die Liebe Gottes zu erleben und selber auch zu spüren, wie Liebe zu Gott in mir wächst. Davor hat sich so viel Sinnliches aufgebaut, ein riesen Regelwerk, eine Menge äußerer Pomp, Voraussetzungen, Mitgliedschaft, Kirchensteuer, Opfer, Aufgaben, Gutmenschentum, aller möglicher Kram, den wir selber machen können. Und wir haben traurig und enttäuscht feststellen müssen, dass wir selbst bei unserem besten Willen auch über diesen Weg Gott nicht finden konnten. Vielleicht haben wir etwas Hoffnung gefunden, vielleicht haben wir etwas Frieden gefunden. Vielleicht sind wir auch der Liebe begegnet oder konnten selber etwas Liebe bringen. Aber jede Spende und jeder Almosen und wenn ich einem Bettler was gebe oder was in die dritte Welt spende, es wird diese Sehnsucht nicht stören. Es ist mehr als ein guter Mensch sein zu wollen. Das ist wieder sinnlich. Wir suchen aber doch heute nach dem Übersinnlichen. Und Gott möchte, dass wir unsere Vorstellung von Gott nicht auf die Meinung und Erfahrung anderer Menschen gründen. Ich weiß, es wird viel gepredigt und es wird viel geschimpft. Es gibt so zwei Seiten. Ne? Also die eine Seite predigt und sagt, du musst unbedingt Christ werden, du musst Mitglied einer Kirche sein, du musst zum Glauben finden, du musst Gutes tun. Und die andere Seite schimpft und sagt, kann man auch bei einer anderen Predigt hier auf der Seite nachhören, ja, warum lässt denn Gott das zu? Und das kann doch kein Gott der Liebe sein. Und Jungs und Mädels, die ihr euch Christen nennt, ihr täuscht euch da drin. Und außerdem, um mit Nietzsche zu sprechen, Gott ist tot. Nietzsche ist tot, so viel steht fest. Aber Gott möchte dir eine Chance geben, mal diesen ganzen Ballast hinter dir zu lassen. Weißt du, es nützt dir ja nichts, dass du von jemand anders ein Gottesbild übernimmst. Ob es nun gut oder schlecht ist, das wird dir nicht helfen. Es steht auch nicht die Frage, wie religiös oder nicht religiös du bist. Ob du Kirche gut findest. Und lass mal diesen ganzen Gedanken von Kirche, von christlichem Lebensstil, unchristlichem Lebensstil bis hin zu dieser fürchterlichen Vorstellung, eine christlich-demokratische Union als Regierungspartei. Ich meine das jetzt keinesfalls politisch, nicht, dass ich missverstanden werde. Ich werde mich hüten zu sagen, wen ich wähle. Aber es geht nicht darum, sondern es geht um deine persönliche Beziehung zu Gott. Und damit du deine Suche nach Gott nicht nach der Meinung und den Erfahrungen von Menschen ausrichten musst, will Gott uns helfen. Deswegen, damit wir verstehen, wie er ist, dass wir ihn begreifen, dass wir ihm begegnen können, dass wir ja in diese übersinnliche Erfahrung eines göttlichen Wesens irgendwie halbwegs in den Griff bekommen und sagen, wie sieht denn das aus? Ist das ein Nebel? Ist das ein alter Mann mit Bart, der da oben irgendwo im Himmel sitzt, umgeben von Millionen von Engeln, die unablässig einen und denselben Song singen, bis es einem ganz übel und schwindlig davon wird? Gott will, dass wir ihn persönlich kennenlernen. Deswegen schickt er Jesus, seinen Sohn, auf die Erde, damit er unser Bild von Gott gerade rückt. Damit wir uns ein Bild machen können, nicht nur, indem wir uns was zurechtlegen über Gott, sondern dass wir jemanden anschauen können, der von sich behauptet, so ist Gott. Und dass wir daran erkennen, in dem, was er tut und in dem, was er sagt, wenn Gott so ist, dann ist wirklich was Göttliches an. Im Neuen Testament der Bibel, Bibel besteht ja aus 66 unterschiedlichen Büchern, kann man auch auf der Seite Glauben wissen, zum Thema Bibel mal nachhören oder nachlesen. Die Bibel besteht aus 66 unterschiedlichen Büchern, so eine Art Bibliothek. Und diese Bibliothek ist in zwei Abschnitte gegliedert. Das eine ist Altes Testament und das andere ist das Neue Testament. Das Neue Testament beschreibt, was Gott alles tut, um Frieden mit uns Menschen zu schließen. Und das Wichtigste für mich am Neuen Testament sind die vier Evangelien am Anfang. Das sind vier Leute, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Leben von Jesus beschreiben, sein Leiden, sein Sterben und sein Auferstehen. Und wenn wir die Evangelien lesen, am besten in einer modernen Übersetzung, man sollte nicht die Übersetzung von Oma und Opa irgendwo herholen, einfach mal in den Buchladen gehen, gibt es überall. Hoffnung für alle oder andere Übersetzungen, die auch in einer Sprache geschrieben sind, die wir heute auch mal sprechen. Gibt's alles, kann man sich besorgen. Wenn wir dann diese vier Evangelien lesen und wir gucken uns mal diesen Jesus ganz genau an, wie er sich gibt, was er sagt, was er tut, da erkennen wir, so ist Gott. 1:1. Jesus sagt von sich selber, wer mich sieht, also wer Jesus sieht, der sieht Gott. Jesus ist das Abbild Gottes, der Dokumentarfilm Gottes. Wir werden natürlich nicht alles verstehen, wir werden nicht alles begreifen, wir werden nicht alles wahrnehmen, weil, wie gesagt, unsere Sinne für das Übersinnliche sehr zurückgebildet sind und manchmal enorm unsensibel geworden sind, aber kann man ja auch üben. Wenn wir Jesus sehen, können wir uns ein Bild von Gott machen. Und das Beste ist, sich einfach mal darauf einzulassen und es selbst zu lesen und es selbst zu erfahren. Weil das ist wie bei einer Persönlichkeit. Wie beschreibe ich meine Frau? Ich werde sie beschreiben, ich kann sie beschreiben, ich kenne sie. Aber ich werde Dinge beschreiben, die ein anderer vielleicht nicht der Erwähnung wert hält und Dinge nicht erwähnen, die ein anderer für sehr wichtig hält. Was auch, das ist auch eine Frage von Beziehung, von Blickwinkel. Du darfst dir deinen eigenen Blickwinkel von Gott oder darfst deinen eigenen Blickwinkel zu Gott einnehmen. Und du wirst sehen, wenn du diese Lebensbeschreibung von Jesus liest, dir wird was anderes wichtig werden als vielleicht deinen Bekannten oder demjenigen, der dir die Bibel versorgt hat. Und ich möchte einmal in kurzen Ausschnitten dieses Bild von Gott skizzieren, das wir entdecken werden, in so ein paar Eckpunkten, wenn wir uns das Leben und die Worte von Jesus anschauen. Als erstes ein Satz aus dem Johannesevangelium, 14. Kapitel, Vers 9. Und da sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jede Bewegung, jede Regung von Jesus ist ein Abbild dessen, wie Gott über uns denkt und wie Gott fühlt, wenn er uns sieht. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Wenn du wissen willst, wenn du deine Sinne für das Übersinnliche stärken willst, wenn du einen Blick ins Jenseits unserer fünf Sinne haben willst, tun willst, dann schau dir Jesus an und du wirst Gott entdecken. Es gibt dann neben dem Johannesevangelium das Markus-Evangelium. Im 6. Kapitel, Vers 34 können wir lesen, als Jesus aus dem Boot stieg, er war nämlich über den See Genezareth gefahren, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen, die gekommen waren, um ihm zuzuhören. Da ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen, und heilte ihre Kranken. Später gibt er über 3000 Leuten noch zu essen, sodass sie nicht hungrig nach Hause gehen müssen. Und manche meinen, dieses Wunder ist das Wichtigste. Und andere wieder sagen, dass er die Kranken geheilt hat, ist das Wichtigste. Aber wenn wir Gott sehen, wie er in Jesus auf der Erde unterwegs ist, dann haben wir das eine, er sucht die Menschen, er begegnet den Menschen, und er wird von Mitleid ergriffen. An anderer Stelle weint Jesus sogar aus Mitleid mit den Menschen. Er ist zutiefst erschüttert und sagt, ich ertrage es nicht, dass sie unter solchen Bedingungen leben. Gott leidet mit dir und er will, dass es uns gut geht. Nochmal ins Johannesevangelium zurück und dort ins 16. Kapitel, Vers 33. Wem das alles zu schnell geht, sind heute ein paar Bibelstellen mehr, der kann auf der Seite Glauben wissen, wo die Filme abgerufen werden, noch weiter nach unten scrollen und da unten wird ein PDF-Dokument angeboten und da wird nochmal das Konzept von dieser Predigt angezeigt, das kann man sich dann ausdrucken oder nochmal nachlesen. Johannes 16, 33. Und Jesus sagt da, ich will, dass ihr in meinem Frieden geborgen seid. In eurem Leben wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe das Leid besiegt. Gott will, dass wir Frieden haben. Wie reagiert man auf Leid? Man kann mit Zorn reagieren, man kann mit Aktivität reagieren. Aber letzten Endes, spätestens wenn ich dann abends in meinem Bett liege, bin ich mit mir und meinen Gefühlen allein. Kann ich nicht mehr fliehen. Und da passiert etwas in mir. Ich bin aufgewühlt. Ich bin ratlos. Ich bin hoffnungslos. Und da verspricht uns die Bibel eine der besten Hilfen, die man sich vorstellen kann. Sie verspricht nicht, und dann wird alles gut und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Sondern die Bibel verspricht eins und sagt, Gott will uns seinen Frieden geben. Und das meint nicht das Schweigen von Waffen in dem Sinne, wie wir Frieden auf ein relativ niedriges Niveau, Waffenstillstand ist für uns schon Frieden, auf ein relativ niedriges Niveau runtergeschraubt haben, sondern den Frieden, der Gott meint, ist der, dass ich abends im Bett liegen kann. Dass ich über den Tag und über das Kommende nachdenken kann. Und ich empfinde dabei eine tiefe innere Ruhe und Zuversicht. Ich weiß mich geborgen. Ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er sich um mich kümmert. Wer Jesus sieht, sieht Gott. So ist Gott zu uns. So denkt Gott über uns. Und Johannes 10, Vers 10 steht, Jesus sagt, ihr begegnet immer wieder Menschen, die euch schaden und euch ins Verderben stürzen wollen. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Gott will, dass du lebst. Ich weiß, was manche Christen daraus gemacht haben, was manche Religionen daraus gemacht haben. Da ist von Leben keine Spur mehr, da ist irgendwie das Leben verleugnen, das Leben aufgeben. Aber Jesus sagt, dass Gott will, dass du lebst. Du sollst ein Leben haben, das von Fülle und von guten Dingen gefüllt ist. Und das meint nicht, was ich vorhin sagte, dass sozusagen das Übersinnliche mit Sinnlichem betäubt werden soll. Jesus verspricht hier nicht ein Leben voller sinnlicher Eindrücke, wo man sagt, da ist Wohlstand, da ist, ja, dass ich alles habe, was ich brauche, dass ich mir jeder Wunsch erfülle, was für ein Humbug. Nein, sondern ein Leben, das von diesem Frieden geprägt ist, von dem ich vorhin sprach, und ein Leben, das uns als sinnvoll erscheint. Wo man abends im Bett liegen kann, und das ist aus meiner Sicht immer der Moment der Wahrheit, wenn man abends im Bett liegt und die Gespräche zu Ende sind und man auf den Schlaf wartet. Das ist der Moment der Wahrheit. Da bist du auch meistens zu dir am ehrlichsten. Und wenn deine Seele schreit, dann weinst du vielleicht in dein Kopfkissen oder aber die Angst schnürt dir die Kehle zu. Und du kannst in deinem Bett liegen und du wirst Hoffnung haben. Und du wirst dich freuen und du wirst zufrieden sein mit dem, was da ist. Das meint Leben, die Fülle. Und noch etwas. Gott möchte, dass wir nicht nur dieses Leben hier auf Erden in irgendeiner Form genießen können, sondern er möchte, dass wir einmal bei ihm sind. Er lädt uns ein in den Himmel, er lädt uns ein in eine neue Welt, von der Gott selber sagt, es wird keine Tränen mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben, es wird kein Geschrei mehr geben und es wird keinen Tod mehr geben. Da haben wir doch schon schlicht und einfach vier Punkte, die uns hier das Leben zur Hölle machen. Und dann möchte ich noch einmal Jesus zitieren im Matthäusevangelium, 19. Kapitel, Vers 4. Jesus sagte, hindert die Kinder nicht zu mir zu kommen, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Wer wie ein Kind denkt, wer wie ein Kind fühlt, der kann Gott finden. Das ist die Botschaft von Jesus. Gott zu begegnen, ist Kinder leicht. Es braucht nur Vertrauen, es braucht kein Wissen. Es braucht keine großen Beschlüsse. Es braucht nicht die gesamte Kopfarbeit, die wir vor Entscheidungen hinstellen, wo wir versuchen, uns den Neukauf eines Autos schön zu reden oder schlecht zu reden, ob jetzt das vernünftig ist oder nicht vernünftig ist. Und genauso gehen wir oftmals mit unserer Entscheidung für Gott oder gegen Gott um und denken, das ist eine reine Kopfarbeit. Aber Jesus macht es deutlich, die Entscheidung für Gott ist eine Herzensarbeit, eine Herzensentscheidung. Und auch irgendwie fühle ich hier was Gutes dabei, ich gehe dahin. So sind Kinder. Hier riecht es gut. Da gibt's bestimmt Süßigkeiten. Hier ist jemand freundlich zu mir. Da gehe ich hin. Und wir sind natürlich gerade auch durch unser Umfeld da ganz anders geprägt. Und auch wenn dir jemand was schenken will, lauf weg. Na, das ist die Botschaft, die wir klugerweise auch unseren Kindern leider geben müssen. Wenn jemand besonders nett zu dir ist, sei misstrauisch. Und Jesus sagt, wenn ihr glaubt wie ein Kind, dann werdet ihr Gott begegnen. Dann steht dir die Tür zum Himmel offen. Weißt du, das darf ruhig auch ein bisschen naiv sein. Das muss ich nicht messen lassen mit den Werten und der Größe des Glaubens von anderen Leuten, die du kennst. Es muss dein Glauben sein. Wenn du innerlich Ja sagst zu Gott, wenn du um Vergebung für deine Schuld bittest, wenn du das Opfer, das Jesus stellvertretend für dich gebracht hast, wirklich auch annimmst für dich und sagst, okay, ich nehme das für mich in Anspruch, dann ist alles gesagt. Dann ist Frieden mit Gott geschlossen. Ich möchte noch einen längeren Text aus Matthäus 18 lesen. Matthäus 18, das Kapitel ab Vers 12. Und da erzählt Jesus eine Beispielgeschichte, die diesen ganzen Gedankengang abrundet. Und er deutlich macht, wie ist Gott? Und Jesus beschreibt Gott hier als einen Mann, der Schäfer ist. Ein Schäfer. Was meint ihr, fragt Jesus, was wird ein Mann tun, der 100 Schafe hat und eins davon hat sich verlaufen? Wird er nicht die 99 allein im Bergland weitergrasen lassen und wird losziehen und das verirrte Schaf suchen? Und wenn er es dann findet, ich versichere euch, er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. So ist Gott. Er will nicht, dass auch nur einer dieser kleinen, unbedeutenden Menschen verloren geht. Mal ganz am Rande, die Geschichte hat einen gewaltigen Haken. Ich glaube nicht, dass ein vernünftiger Schäfer wegen einem Schaf 99 aufs Spiel setzt. Aber so ist Gott. Gott will keine Kirche, er will dich. Er hat Sehnsucht nach dir. Er hat kein Interesse an den großen Gebäuden und den Gesängen. Er hat kein Interesse an den Opfern und der Wohltätigkeit. Fischer mag sein, er freut sich auch über diese Dinge. Aber worum es ihm wirklich geht, das bist du und das bin ich. Gott liebt dich, Gott will dich. Es ist bei der Beziehung zu Gott wie bei einer Partnerschaft. Ob sie am Ende gelingt, weiß man erst aus der Erfahrung. Deswegen, man muss sich am Anfang darauf einlassen. Ich kann nicht viele Garantien geben. Ich kann deine persönliche Beziehung zu Gott nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie sie aussehen wird. Aber du weißt es, du wirst es wissen, wenn du dich darauf einlässt. Und deswegen lade ich dich heute ein. Versöhn dich mit Gott. Und du wirst es sehen.